Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Lebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unicorn Podcast, Impuls Podcast. Jetzt hatte ich 3 Sekunden, um zu überlegen, weil die liebe Schiller und ich probieren gerade eine neue, für mich neue Technik aus, neue Podcast-Technik. Und das ist rückläufiger Merkur und ich danke ihr als meine Gästin schon mal vorab für ihre Geduld. Ich freue mich total, dass ich mit ihr sprechen darf. Das ist auch wie ein Wiedersehen, eine Wiederkehr, denn ich kenne die liebe Schiller, mit der ich heute sprechen mag, weil ich sie vor einigen Jahren getroffen habe im Rahmen einer Human Design Masterclass von 64 Keys. Wir hatten eine längere Autofahrt und zwar für mich total beseelend und bereichernd, weil man sich ja doch auf einer Autofahrt auch ein bisschen kennenlernen darf und auch über die Tage der Masterclass. Und ich glaube, dann hat so jeder seins gemacht und ich freue mich total, dass ich mit ihr im Kontakt stehen darf und heute auch ein bisschen was über sie erfahren darf, über ihre Reise mit dem Human Design, ihr wirklich cooles Buchprojekt, denn sie hat auch ein Buch rausgebracht und ich kenne ja selber, wie das so ist, wenn man in so einem Prozess steckt. Das aktiviert ja auch unglaublich viel in einem an persönlichen Ressourcen und auch Themen, wo man ja nochmal ganz anders, ganz neu reflektiert. Ihr Buch ist, würde ich fast sagen, viel persönlicher als es meines, weil es doch sehr sachorientiert ist, mein Buch. Und ich habe gerade auch vor der Podcast-Folge ihre Daten eingegeben. Ich wusste gar nicht, dass ich ihre Körpergrafik gar nicht vorliegen habe und darf jetzt auch ganz jungfräulich auf ihre Körpergrafik schauen, in der Hoffnung, hier und da sie vielleicht mit einbeziehen zu dürfen. Und ja, wir wollen heute über das Human Design sprechen. Schiller war aber vor ihrem Leben im Human Design quasi auch in einer anderen Berufung unterwegs. Und ich bin auch immer ganz neugierig, weil ich das ja von mir selber kenne, mit welchem Mind- und Heartset man vorher vielleicht auch ausgestattet war, also hart im Sinne von Herz, weil man in anderen Jobs und Berufen unterwegs war. Und dann gab es ja irgendwelche Turning Points, weswegen man in eine andere Berufung gewechselt ist, woran man das festmachen kann, dass man jetzt irgendwo nicht mehr so gut aufgehoben ist. Gibt es übrigens diesen Punkt oder gibt es ihn an anderer Stelle, wird man vom Außen in das Neue vielleicht auch hineinbegleitet, reingezwungen etc. Das würde mich auch total bei ihr interessieren. Jetzt habe ich so ein paar Gedanken mit euch geteilt und ich würde mich total freuen, die liebe Schiller hier mit ins Gespräch reinholen zu dürfen, dass wir sie vielleicht erst einmal kennenlernen dürfen. Deswegen an dich, liebe Schiller, die Frage, wie es dir heute geht. Du hast ja schon ein bisschen Geduld mit mir gehabt. Wie es dir heute geht, wie es dir vielleicht auch heute mit dem Human Design geht. Wer du bist, oder wie du dich beschreiben würdest, wer du bist aus Human Design Perspektive, aus der Perspektive des Menschseins, wo du dich heute als Mensch siehst, wie du zum Human Design gekommen bist, was dich vielleicht auch dazu geführt hat, wie dein Leben vielleicht vor 10, 20 Jahren noch aussah im Vergleich zu dem, wie es heute ist. Das sind jetzt einfach viele Fragen, die ich dir einfach mal so als Angebot rüberstelle. Ist auch immer ein bisschen die Hoffnung, dass ihr die Möglichkeit habt, als Gast darauf zu reagieren. Also ich würde mich total freuen, dass wir dich an dieser Stelle kennenlernen dürfen, wie es dir geht, wo du gerade weilst vielleicht auch und wenn du magst, das ein oder andere, was dich gerade bewegt.
Ja, danke schön, liebe Stefanie, für diese wirklich sehr wertschätzende und ja, sehr herzerwärmende, einführende Worte. Und ich freue mich tatsächlich auch auf unser Wiedersehen. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an diese Expertentreffen oder Masterclass bei 64 Keys, was uns beide so sehr berührt und bewegt hat. Ich habe das Gefühl, da waren wir beide so ein bisschen in der Findungsphase, was wir mit dem unglaublich großen Human Design Wissen, was in den Jahren davor ja auf unterschiedlichen Wegen dann angeeignet haben, wir so anfangen. Und für mich war das sehr schön zu beobachten, wie dein Weg gegangen ist. Und ich bin wirklich sehr froh, dass du jetzt neugierig bist darauf, wie es bei mir jetzt so die letzten Jahre sich entwickelt hat. Ja, ja. Das ist, wie soll ich sagen, ein bisschen anderer Weg, als ich das so von den meisten in dieser Human Design Szene erlebe. Und das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, was du auch angesprochen hast, mit Beruf und Berufung. Und ich bin zum Human Design gekommen 2016 im Rahmen meiner unheilbaren Erkrankung. Sag mal so, ja, ich war in meiner ersten Lebenshälfte Ärztin, Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Notärztin, auch wissenschaftlich tätig an einer Universitätsklinik und habe quasi das aus dem ganzen Herzen voller Leidenschaft betrieben, logische Muster zu erkennen, und das damit irgendwie irgendwelche Optimierungen und Verbesserungen im Kollektiv umzusetzen. Das entspricht auch meiner Körpergrafik mit den 4 logischen Toren in meinem Kreuz. Und da diese emotionale Seite vom Wurzel über Solarplexus und die Kehle, also der ganze komplette Strom von Emotionen freisetzen, was auch unbewusst bei mir definiert ist, das lief so damit. Ja, also wenn vor 30 Jahren jemand gesagt hat, du bist emotional, ich bin emotional. das hat mein Umfeld natürlich wahrgenommen, aber ich weniger. Also sagen wir so, die Emotionsregulation war nicht das, die Stärke, was ich da entwickeln konnte in diesen ersten Jahrzehnten, aber umso mehr dafür den logischen Verstand. Ja, und wie das so häufig ist, wenn wir uns leben, also unser Programm leben, in unser Menschsein, und ich sage immer meinen Klienten, du bist nicht dein Programm, also du bist nicht dein Chart, das ist nur dein Programm in dein Menschsein. Das ist einfach nur die Form, wie Licht und Liebe durch dich als Bewusstheit in Form in dieser Inkarnation zum Ausdruck gebracht wird. Ja, und wichtig ist, sich damit nicht zu identifizieren. Das ist so meine Erfahrung der letzten 20 Jahre. Aber das wusste ich damals natürlich nicht. Ich wusste nur, dass ich Teile von meinem Programm sehr gut zum Ausdruck bringe, aber nicht aus einer, wie soll ich das sagen, vielleicht soll ich sagen, aus der falschen Motivation. Ja, auf Basis des Nicht-Selbst, das, was wir ja so schön gelernt haben, auf den einzelnen Zentren runtergebrochen. Also ich habe 4 offene Zentren, das Herzzentrum, Identitätszentrum, Kopf und Ajna. Und wenn wir das jetzt so zusammenfassen wollen, dann fängt es damit los, ich muss es beweisen, weil ich sonst mich nicht wert genug fühle, dass ich für alle Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte irgendeine Antwort finde und Konzepte finde, weil das mir meine Identität gibt, meine Richtung gibt, zeigt mir, wo ich die Liebe finde und die Wertschätzung in der Gemeinschaft gibt. Und das ist das, was ich jetzt so die sich getrennte Persönlichkeit nennen würde. Eine Persönlichkeit, die sich getrennt erlebt und quasi in der Illusion des Getrenntsein, weil das ist ja eine Illusion, weil eigentlich sind wir alle eins, ne?
Ja, von sich selber und den anderen, ne? Manchmal ist man ja auch erstmal von sich sehr getrennt.
Ja, genau. Das geht ja darum, um die Trennung von sich selbst.
Ja.
Und dennoch ist es so, dass auch auf diese Basis kommt die authentische Energie, was wir in unserem Körpergrafik auch programmiert haben, tatsächlich zum Ausdruck, ja. Wenn bei manchen läuft das ein ganzes Leben lang und bei manchen ist es so, dass dann ein Zeitpunkt gibt, wo die Seele sagt, nein, dafür bist du nicht hier. Und so ein einschneidender Schnitt kam in meinem Leben mit 33 Jahren, kurz nach dem Saturn-Return, wo ich sozusagen mit meinem 4-6er-Profil, also in der zweiten Lebenshälfte, also nach dem Saturn-Return, überhaupt nicht dran gedacht habe, da irgendetwas zu reflektieren und das Gelernte, in dieser Dachphase zu verarbeiten, sondern es alles so weiterging. Dann hat das Leben für mich ein Stoppschild gesetzt, indem ich von einem Tag auf den anderen durch ein Operationskomplikation aus meinem damaligen Leben geworfen wurde. Und in dem Moment war alles, was mich ausgemacht hat, also sämtliche Identifikationen meiner Persönlichkeit sind einfach zerbrochen. Mein Beruf, mein normal alltägliches Leben, meine Hobbys, mein Sport, alles, was für mich wichtig war, was mich ausgemacht hat. Und das ist natürlich eine große Identitätskrise mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Und die letzten 20 Jahre habe ich mich damit beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Und auf dieser Reise habe ich sehr, sehr viele Methoden, Konzepte, auch spirituellen Konzept kennengelernt, auch sehr viele Heilmethoden kennengelernt und die auch quasi selber gelernt als Schulmedizinerin. Ich habe ja an diesen Dingen überhaupt nichts geglaubt. Also mein Weltbild war damals komplett ein anderer.
Ja.
Aber du kennst bestimmt das Motto, wer heilt, hat recht. Mir ging es immer dann besser. Also nach 5 Jahren wirklich schwerste, auch Opfer sein und nicht fühlen wollen, was da ist. Also diese objektive Hilflosigkeit, was sich gezeigt hat, weil ich ja am Beatmungsgerät war, und das trotzdem nicht als Wahrheit des gegenwärtigen Momentes in mir annehmen zu können. Also dieses nicht zulassen können, sondern immer im Kampf zu sein, immer in etwas weghaben zu wollen, etwas überspringen zu wollen, etwas verändern zu wollen. war ich festgesteckt und danach war aber ein Moment, wo es klar war, wenn es so weitergeht, dann werde ich das nicht überleben. Und dann habe ich angefangen mit Hokuspokus, ja, mich zu beschäftigen. Und einer von diesen Hokuspokus war Human Design. Und ich habe letztendlich nicht nur Human Design, sondern auch andere Techniken, Methoden gelernt, was mir geholfen haben, um jetzt festzustellen, dass es alles viel einfacher ist, als ich das jemals gedacht habe. Ja, es geht eigentlich in der Frage, wer wir wirklich sind, um eins, um die tiefe Selbstbegegnung.
Ja, und vielleicht darf ich dich das fragen, weil du hast auch ja einiges aus deiner Körpergrafik geteilt und auch aus deiner persönlichen Erfahrung geteilt, die ja auch eine von außen betrachtet sehr dramatische ist, also meine Außenbetrachtung, also sehr, sehr harten Weg des persönlichen Lernens. Ich höre dich irgendwie auch sehr dankbar darüber sprechen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und Krankheit kann ja oder Vorfälle können ja auch immer eine sehr, sehr große Chance sein. Und ich gucke gerade so auf dein fast sehr jungfräuliches, offenes Identitätszentrum. Und du hast auch gesagt, dass als du diesen schweren Vorfall hattest, also diese Operation, die dann dazu geführt hat, dass du da wirklich um dein Leben geringt hast und dass du dich da auch rausgekämpft hast, dass Identitäten zerbrochen sind. Du hast ja ein offenes Identitätszentrum, nur mit dem Tor 15 daran befindlich. Und warte mal, guck mal kurz eine Pause. So, da ich gerade eine Lieferung hatte, musste ich leider kurz die Frage unterbrechen. Und zwar lautet die Frage, ich gebe dir so einen schönen Ausspruch, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Mama, sag mir mal, was Liebe ist. Ich weiß gar nicht, wo das gesagt wird jetzt, ehrlicherweise. Ich habe so die Frage, die ich gerne an dich stellen möchte, was du herausgefunden hast über was Identitäten sind und was Liebe für dich ist. Also diese zwei Begriffe, die treiben mich irgendwie um. Und da würde mich deine Perspektive aus deiner so tiefen Erfahrung heraus aber auch interessieren. Die Begegnungen, die du beschrieben hast mit dir selbst. Ja, was ist in deinen Augen oder aus deiner Perspektive für dich eine wahrhaftige, authentische Identität oder welche Perspektive hast du da drauf als jemand, der ein ganz weißes, offenes Identitätszentrum hat, wo das Tor 15 dran befindlich ist, ja auch so die Liebe zur Menschheit, auch zu den Extremen. Und welche Perspektive hast du auf Liebe gewonnen? Und natürlich ist das was sehr Philosophisches vielleicht auch und kann man darauf keinen Satz antworten, weil mich würden deine Gedankengänge total interessieren.
Ja, das ist nicht so ganz einfach, diese Frage zu beantworten, weil es führt darauf zurück, wer bin ich? Ja, was ist das Ich? Weil wenn du das Ich aus der Sicht der Transzendenz betrachtest, ja, dann wie ich und du und wir alle, wir sind Liebe. Ja, das ist quasi unsere Essenz, ist Liebe. Und wir verkörpern aber in unserem Menschsein eine persönliche Identität. Ja, und das ist quasi, was sich in unserem Programm zeigt. Also vielleicht kann ich das jetzt am besten so mit einem zweistöckigen Gebäudebeispiel beschreiben. Mhm. Ja. Die obere Etage, sag mal so, ist die Ebene der Persönlichkeit, ja, die das quasi, manche nennen das Ego, ich nenne das nicht gerne Ego, weil das so abwertend klingt. Mhm. Weil die Persönlichkeit ist ja ein Teil des Ganzen. Und die Persönlichkeit, die lebt im Menschsein, in diese Dimension des Menschseins mit einem, meistens in der Regel, mit einem chronisch nach außen abgelenkten Fokus, ja. Quasi sieht das im Außen und weiß nicht, dass da unten drunter, also ist die Bewusstheit dafür nicht fühlbar da, dass da unten drunter eine untere Etage vorhanden ist, wie sozusagen unsere Essenz, die uns eigentlich führt. Ja, das passt eigentlich zum Human Design sehr schön, weil das ist ja das Tor 2 im G-Zentrum, ja. Und ich habe das jetzt nicht definiert, aber das bedeutet nur, dass ich jetzt keine angelegtes Wie habe, in welcher Form ich die Führung bekomme. Aber jeder Mensch hat eine Führung. Und wenn wir uns nicht führen lassen, ja, dann bekommen wir bekommen immer sanfte Hinweise von dieser unteren Etage. Manchmal klopfen oder dann, wenn wir nicht drauf hören, dann werden die Impulse stärker, ein härteres Donnern, wenn wir nicht in unserer Lebensspur sind. Wenn die Persönlichkeit den Anspruch hat, selber zu bestimmen, sozusagen auf Basis von der Wahrnehmungen von außen. Und das ist, was für die nicht selbst auch die Entscheidungen trifft, ja. In welche Richtung gehe ich? Wo finde ich die Liebe? Was mache ich? Was will ich? Was will ich nicht? Dann sind wir mit dieser einen Teil von unserem Sein, das ist die Persönlichkeit, identifiziert. Und in meinem Prozess und in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten 5 Jahren, wo ich, sag mal so, aufgrund einer nächsten Katastrophe, das war 2019 in dem Rettungshubschrauber mit einer wieder völlig anderen Erkrankung in einem Zustand war, wo meine Persönlichkeit unbewusst kapituliert ist und quasi in dieses Nicht, an diesem Nullpunkt, in dieses Nichts hineingefallen ist. Das ist so das Gefühl, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt bin ich bereit zu sterben. Und dann zu erfahren, dass diese andere Ebene übernimmt, dass das, wo wir eigentlich hineinfallen, ist nichts anderes als in die Liebe, in die Geborgenheit, in das Getragensein Gottes Hände, in die Essenz, in das Einssein. Also es gibt so viele Synonyme dafür. Und das hat eigentlich in mir diese Suche so wirklich motiviert mit meinem offenen Identitätszentrum. Ich bin ein Sucher. Ich bin nicht jemand, der Bühnen bietet, sondern ich bediene mich sozusagen in den Bühnen von anderen Menschen durch diesen ewig lebenslangen Suchprozess. Und diese Suche hat überhaupt die Augen dafür geöffnet, ja. Was ist unsere Persönlichkeit und was ist unsere Essenz? Was ist unser Menschsein? Was ist unser Programm und was ist unser wahres Sein? Und jeder Mensch ist im Kern Liebe umhüllt mit ganz vielen Zwiebelschalen an Programmen, von denen manche authentische Erfahrungsräume sind. Das sind diese 26 Aktivierungen, bewusst, unbewusst. Die kann man sehr schön in einer Lebensgeschichte eines Menschen nachvollziehen. Und manche eben nicht authentische Erfahrungsräume sind. Aber auf jeden Fall mit vielen Glaubenssätzen und Konzepten und verschiedene Aspekte des Nicht-Selbst geschmückt, ja, wovon wir uns befreien dürfen, wovon uns lösen dürfen, um zu diesem wahren Kern anzukommen.
Ja, danke dir. Danke auch, dass du das teilst. Ihr habt ja gerade gehört, dass du, liebe Schiller, auch noch eine zweite sehr tiefe Erfahrung gemacht hast, die ja mehr oder weniger nicht ein Unfall war, aber als du jetzt erzähltest, dass du dem Tod entronnen bist oder im Angesicht des Todes diese sehr tiefe Erfahrung gemacht hast, war das ja zurückzuführen auf einen plötzlichen Notfall, den du erlitten hast, ne?
Genau, ich hatte eine Aortendissektion. Das bedeutet, dass die Schichten von dem Hauptschlagader quasi eingerissen worden sind und da Blut zwischen diesen Schichten eingedrungen ist. Und das ist unglaublich schmerzhaft und droht, wenn das jetzt weiterreißt, auch sozusagen die Verblutung. Aber das ist jetzt, ich bin dann in einer der besten Unikliniken dann gut versorgt worden mit dem Rettungshubschrauber hin, mit einem unglaublich guten Gefäßchirurgen. Und es war schon auf der Intensivstation ein gewisses Ringen da. Aber darum geht es nicht. Das ist nur die Geschichte im 3D. Es geht darum, unbewusst zu erfahren, um diese mentale Kontrolle aufzugeben. Und was dann passiert, was ich jeden Menschen wünsche, dass er das in freiwilliger Intensität schafft. Und um zu erfahren, wir müssen nichts tun. Wir können unser Chart nicht machen. Dieses Ereignis war genau vom Leben so getimt. Es war in der Phase, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich gesund genug, jetzt kann ich jemand designen, jetzt kann ich das und das und das, jetzt kann ich mich selbstständig machen und jetzt mache ich mein Chart. Weil ich weiß, welche meine Kanäle, Tore, offene Zeiten und so weiter. Und das ist noch immer noch ein persönliches Wollen. Und wir können unseren Chart nicht machen. Unser Chart entfaltet sich von allein in dem Moment, wo unser Herz offen ist, wo wir bereit sind, uns tatsächlich hinzugeben, unserer authentischen Seelenenergie, die dann durch uns durchströmen kann und durch diese Tore, Kanäle, Bahnen, Zentren und so weiter durchfließt.
Ja,
ich kann das nicht tun. Ich kann das, ja. Verstehst du, was ich meine, der Unterschied?
Ja. Und das finde ich so spannend, weil du hast ja die Motivation verlangen.
Ja.
Das heißt, unter all dem oder eine ganz, ganz wichtige Motivation für dich ist das, ja, materiell auch nach dem Besten zu verlangen. Und das wird zumindest von Menschen, mit denen ich agieren darf, manchmal finden die Motivation verlangen auch ein bisschen penetrant oder nervig, weil das Menschen sein können, vor allem im Nicht-Selbst, die wollen.
Ja, aber das ist im Nicht-Selbst, wie du sagst, das ist das Persönliche.
Deswegen interessiert mich total, nach dem, was wir jetzt hören durften von dir, wie du es heute für dich siehst.
Genau, und quasi durch diese Erfahrung bin ich auf die Suche gegangen und bin dann in der Bewusstseinsschule von Gerd Bodiziedler gelandet, wo das genau darum geht, dass wir erlauben, unsere Essenz zu übernehmen, wie wir durch den Selbstkontakt in 4 Schritten Kontakt zu uns, unsere Tiefe, zu unserem wahren Sein herstellen können und uns quasi die Persönlichkeit, also diese Aspekte der Persönlichkeit Stück für Stück übergeben. Das geht natürlich nicht auf einmal. aber bis zu einem immer tieferen Hingabe und uns dann überraschen lassen, was aus dieser Hingabe heraus durch uns durchkommt. Und das ist natürlich eine völlig andere Qualität, als mental zu wissen, wie ich gestrickt bin und das in Form von irgendwelche PS auf die Straße zu bringen und darauf zu achten, dass es ja nicht aus dem Nichts selbst passiert. Das macht die Persönlichkeit.
Würdest du sagen, ein Verlangen aus diesem, ich bin verbunden mit meiner Essenz und spüre, was ich jetzt aus diesem Prozess heraus möchte, auch danach in der weltlichen Welt zu verlangen, also in dieser ganz mundanen Welt zu verlangen?
Ich glaube gar nicht, dass ich irgendetwas verlangen muss. Weißt du, das ist, also für mich ist diese Motivation, Verlangen ist eine Frequenz, in die meine gesamte Körpergrafik überschattet. Und es ist nicht das, was mein persönliches Ich will, sondern es geschieht so. Ich kann gar nicht anders. Und hier geht es jetzt nicht um Geld zu verdienen. Ich habe kein großes Thema mit Geld. Das ist jetzt für mich nicht Thema reich werden. Ich glaube, dass diese Motivation jetzt nicht nur es darauf bezieht, materiell erfolgreich zu sein. Aber zum Beispiel, ich fühle in mir diese Frequenz in dem, dass es für mich tatsächlich authentisch sehr wichtig ist, meine Erfahrung mit Menschen zu teilen, weil ich glaube, dass es ein Wissen ist, was von der Gesellschaft leicht noch heute abgelehnt werden kann, weil das impliziert, ja, wir haben keine Kontrolle über unser Leben, haben wir auch nicht. Das persönliche Ich hat auch keine Kontrolle über das Leben. Aber gleichzeitig zu ermutigen, wenn wir uns selbst hingeben, und das lernen wir auch in Human Design, aber das ist was anderes, das mental zu wissen und das zu fühlen. Wenn wir uns unserem Selbst hingeben, dann geschieht es durch uns durch. Und wenn wir dann sehen, was geschieht, was passiert, wo führt mich das Leben hin, wo führt mein Fahrer, ja, und ich tatsächlich mit meiner Persönlichkeit entspannt auf dem Rücksitz sitze und die Reise genieße, dass wir dann immer wieder überrascht werden und in Bereiche kommen, die wir mit unserem persönlichen Ich vielleicht gar nicht vorstellen hätten können früher.
Ja, danke dir. Na, ich habe das so, also ich merke deine Motivation als Außenstehende, dass ich dich auch als sehr fordernde Person erlebe, also im wertschätzten Sinne. Im Sinne von, ich weiß noch, wo du gesagt hast, das Wissen um die Linien muss raus. Und da habe ich mir gedacht, okay, was meint sie jetzt damit? Und das ist ja auch etwas, was aus einem heraus spricht, sage ich mal.
Ja, genau.
Und wenn ich fordernd sage, meine ich das in keiner Weise wertend, sondern das war so ein sehr, es hat ja auch was mit, ich führe durch etwas. Es ist ja nicht die Motivation Unschuld, die unbeteiligt ist, sondern zu sagen, hey, hier kann ich auch aktiven Beitrag leisten und lass beispielsweise mal darüber sprechen und so. Und das kam bei mir auch an. Das ist ja auch gut, finde ich, ja. Und es dient ja auch dem Umfeld. Und vielleicht, bevor wir auch so ein bisschen auf deine Arbeitsweise und dein Buch eingehen, wenn man sich seine Körpergrafik anschaut, dann fällt einem ja auch der Pluto auf, der Pluto in Tor 18-2. Und also eine Generation, die auch, oder viele Menschen, die geboren worden sind in dem Pluto mit dem Tor 18-2. Und die 18-2 heißt ja die unheilbare Krankheit, die chronische Krankheit und macht Menschen ja auch oft sehr viel Angst, wenn sie das lesen. Nun dürfen wir heute mit dir sprechen und du hast tatsächlich auch einige Erfahrungen gemacht mit dem Thema Gesundheit und hast auch es als unheilbar betitelt. Was ich aber schön fand, ist, in einem Gespräch, was wir führten, dass du deutest an, dass du eine ganz andere Perspektive darauf gefunden hast, was vielleicht auch die Botschaft aus dem Pluto ist. Und vielleicht magst du das an dieser Stelle kurz einbringen, gerade weil du das ja ganz persönlich erlebst, erfährst und nicht darüber liest und da irgendwie in Sorge schwelgst, wenn du über Dinge liest, sondern weil du darüber reflektieren konntest, deine eigene Reise hast. Vielleicht magst du das mit dem Zuhörer teilen, was du da für eine Erkenntnis auch für dich gewonnen hast.
Ja, gerne. Also du hast jetzt den unbewussten Pluto angesprochen und der unbewusste Pluto ist eigentlich der Weg. Das zeigt der Weg zu unserer inneren Wahrheit. Die müssen wir erstmal freilegen. Das ist etwas, genau darum geht es, um diese Identifikation der Persönlichkeit zu zerstören und sterben zu lassen und dann daraus das Neue zu entwickeln. Und dieser Weg ist bei mir im Milzentrum in Tor 18, also diese intuitive Urteilskraft, was verbessert werden muss oder kann oder sollte. Und die Linie 2 ist das Akzeptieren. Und ich habe das, also das zu erkennen, was unabänderlich ist und in der Akzeptanz zu hoffen auf die spirituelle Kraft, dass jetzt vielleicht eine Erneuerung möglich ist. Also was bedeutet das für mich? Ich kann heilen, wenn ich aufhöre, gesund werden zu wollen. Wenn der Fokus aus diesem Wollen wirklich weggeht. Ich habe alles Mögliche versucht, gesund werden zu wollen. Aber ich bin ja gesund. Also ich, mein Essenz, ich, mein wahres Ich, mein Körper war nicht gesund und mein persönliches Ich, mit dem ich mich identifiziert habe, war nicht gesund. Und das ist ganz schwierig, manchmal dieser Switch zwischen diesen beiden Ebenen. Welches Ich spricht jetzt? Spricht jetzt meine Persönlichkeit oder spricht meine Essenz durch mich als Mensch? Und das ist nicht nur, es ist unheilbare Erkrankung in dem alten I Ching, ist vielleicht nicht so ein ganz günstiger Begriff dafür. Aber tatsächlich sind es viele Menschen, die das in dieser Form erleben in ihrem Menschsein. Warum? Weil unsere Seele am meisten uns durch unsere Gefühle und wenn wir die Gefühle nicht fühlen können, dann durch unseren Körper kommuniziert. Und das ist dann der Ausdruck von dieser Energie. Ja? Und das gilt es einfach anzunehmen und damit zu gehen. Und dann ist es nicht mehr Thema, dann ist es nicht mehr das Thema, sondern einfach dieses Wollen loslassen. Und das gilt jetzt für mich in allen anderen Bereichen, die jenseits von Erkrankungen sind. Einfach der Weg, sich von diesen persönlichen Identifikationen zu lösen, ist das, was ist und unabänderlich ist zu erkennen und das zu akzeptieren. Es ist wirklich diese Akzeptanz, was aber auch wieder die Persönlichkeit, die kann weder bedingungsfrei lieben noch akzeptieren. Das geht ja nicht. Jede Persönlichkeit ist voller Löcher. Wir haben alle so viele Themen. Ja, niemand von uns hat wirklich die bedingungsfreie Liebe erlebt als Kind. Das ist sozusagen die Definition auch vom Menschsein. Wir sind hier, um zu lernen und das Leben zu genießen. Und wenn jetzt irgendwann so weit ist, dass wir das Lernen auch genießen können, dann sind wir in unserem Lebensfluss. Und dabei ist für mich diese 18-2 im Pluto wirklich eine ganz wichtige Schlüsselposition. Und das wird so gehen. Also das, bis ich lebe, gibt es etwas. Es gibt immer was zu korrigieren. Es gibt immer was zu perfektionieren. Das ist die Schattenseite von dieser Energie. Und da nicht in diesen Raum ständig sich hineinziehen zu lassen und zu denken, okay, was kann ich noch optimieren, sondern zu sagen, okay, es ist gut so, wie es ist. Und wenn etwas sich zeigt, dann mit Bewusstheit drauf zu gucken, ist es etwas, was ich verändern kann. Aber ja, nur in mir. Ne? Das ist also immer mit dem Fokus nach innen. Das ist so das Entscheidende.
Ja, danke dir für die Einordnung und auch das Teilen deiner persönlichen Erfahrung und wie ich finde auch der sehr hoffnungsfrohen Worte, denn das hast du ja gerade auch gesagt, die zweite Linie hat ja auch immer was mit einer spirituellen Komponente zu tun und auch mit dem Prinzip Hoffnung. Und ja, ich finde, wenn man dir so zuhören durfte, dass das auch sehr, sehr schön zumindest bei mir angekommen ist, wie sich das zeigen kann. Und dafür danke ich dir. Und ich finde es total schön, wenn wir dein Buch kennenlernen dürfen. Du hast ein Buch geschrieben und es heißt Notruf der Seele. Was mich interessieren würde, ist, wie es aus deinen Augen zu diesem Buch gekommen ist. Weil das sind ja auch immer ganz besondere, einzigartige Prozesse. Die können ja ganz trivial so, ich will ein Buch schreiben und ich schreibe jetzt. Oder da gab es etwas, wo du sagst, das möchte ich für mich gern reflektieren, strukturieren und auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Mich würde total interessieren, was die Grundlage für dieses Buch ist, die Ausgangsposition, was dich bewegt hat, dieses Buch in die Welt zu bringen.
Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage und auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sehr mühsam und anstrengend ist, ein Buch schreiben zu wollen. Ja, das ist wieder, sondern ich habe das gar nicht gewollt. Ich wollte auch nicht wieder mich selbstständig machen. Das Leben hat mich da zu sagen auch zu diesem Buch hingebracht. Das, wie soll ich sagen, dieses Buch wurde quasi durch mich geschrieben und als es in einer Form war, dass ich das selber überrascht war, dann habe ich gesagt, okay, jetzt könntest du vielleicht doch daraus ein Buch machen, also auch das Kollektiv zur Verfügung stellen. Und diese Phase ist dann tatsächlich anstrengend, weil das erfordert dann wieder persönliche Kraft. Also das ist ein sehr gutes Beispiel zu differenzieren, was ist das, was durch uns durchkommt. Und das ist tatsächlich, wenn du meinen Chart anguckst, ne, ich habe vier Kanäle, die zwei logischen Kanäle und diese zwei individuelle emotionale Kanäle und das ist die Mischung von den beiden. Ja. Also diese auf meiner persönlichen Geschichte, die emotionalen Transformationsprozesse, wie ich in dieser Bewusstseinsschule in den letzten 3 Jahren gelernt habe und erlebt habe. Und meine Schritte von den ersten heute wirklich, ja, manchmal muss ich drüber lachen, ja, wie ich so drauf war, so am Anfang von diesem Weg. Aber das ist so, das war so, ja. Und das einfach auch Mut zu machen, anderen Menschen keine Angst davor zu haben, was jetzt da ist, weil das ist genau richtig so, wie das jetzt ist, weil das ist die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblickes. Und wir können das nicht überspringen. Wir können nicht unsere tiefen Wahrheiten erkennen, wenn wir das, was jetzt da ist, und egal ob das Angst, Scham, Schuld, Hilflosigkeit, Verzweiflung, die sind Themen, die uns alle bewegen. Und ich habe quasi in diesem Buch durch meine eigene Lebensgeschichte in Form gebracht, damit es nicht theoretisch wird, ja, dass meine Prozesse nachvollziehbar sind. Und auf Basis dessen kann jeder in sich selber auch schauen, gehe ich damit in Resonanz, dann habe ich auch diese Emotionen in mir und wie äußern sich in meinem Leben diese Emotionen? Ja, so zu sagen, Menschen dazu zu inspirieren, dass sie auch bei sich selber in die Tiefe gehen und wirklich das alles, wir haben alles in uns, ne? Wir können nichts im Außen finden. Das ist alles, das Außen ist immer nur der Spiegel. Und so ist es letztendlich entstanden, weil ich in diesem Ausbildung zum Transformationscoach und zum Essenztrainer letztendlich durch meine eigenen Prozesse gegangen bin und das für mich zusammengefasst habe und auch im Rahmen meiner Abschlussarbeit das so zusammengefasst habe, und das hat sich dann so entwickelt, ja. Und dann gliedert sich das Buch jetzt so, dass in dem ersten Teil ist doch ein theoretischer Teil, wo jetzt das abgeklärte Wissen sozusagen vermittelt wird, und dann im zweiten und im dritten Teil kommt das, die Beschreibung von meinem persönlichen Prozess des Erwachens zu mir selbst, ja. Und
ja, danke dir da auch für die Einordnung und auch das Bild, gerade bei so einem Buch, wo man oft meint, es dann irgendwie in die Welt strategisch gesetzt oder man macht es um zu. Und das hat man, glaube ich, gerade ganz, ganz gut gehört, was so dein Prozess dazu war und dass du uns den Prozess ja mehr oder weniger auch zur Verfügung stellst über dieses Buch. Denn der Untertitel zum Buch Notruf der Seele lautet ja, eine Ärztin findet die wahre Medizin auf dem Weg zu sich selbst. Und das hat mich auch wirklich tief berührt, weil ich mit der Profession eines Arztes habe ich mich aus der Entfernung schon viel befassen dürfen. Und deswegen darf ich eine Ärztin fragen, Medizin ist ja auch ein sehr konditionierter Begriff.
Ja.
Wie siehst du heute, du weißt ja, und du hast ja Notärzte, ne? Du hast eine Welt ja erlebt, also du weißt ja, wovon du sprichst, wenn du über Medizin sprichst und auch die Transformation sozusagen dessen. Was glaubst du, es ist ja nur Glauben, mein Tor 56 glaubt immer nur, was glaubst du denn, ist für den Menschen Medizin?
Also was für die Menschen Medizin ist, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist für jede was anderes, aber für mich ist die wahre Medizin ganz klar die Liebe. Die Liebe ist die einzige Frequenz, die wirklich heilt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Schulmedizin nicht brauchen. Ja, also ich habe so ein Bild von einem Dreieck, wo wir ganz in Spitze des Dreieckes das Bewusstsein angegliedert sind. Dann so in der Mitte unser Energiekörper und dann ganz unten, also der breiteste von dem Ganzen, der physische Körper. Und was die Medizin macht, auf der Ebene vom physischen Körper Lösungen zu finden, Therapien zu finden. Wenn jemand einen Krebs hat und eine Chemotherapie braucht, dann ist es manchmal wirklich wichtig, das zu tun, weil sonst stirbt der physische Körper. Ja, das ist, also ich lehne das keineswegs ab, ja. Und es ist sehr gut, was unsere klassische Schulmedizin alles schon kann, wobei er auch diskutieren kann, was ist noch darüber, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Das ist ein völlig anderes Thema. Aber man muss einfach nur sagen, das ist auf der Ebene des physischen Körpers. Und bis Veränderungen und Unstimmigkeiten in unserem Bewusstsein auf dieser Ebene sichtbar werden, vergeht ja sehr, sehr viel Zeit. Und genauso vergeht Zeit, wenn positive, also emotionale Transformationsprozesse, Heilung und Befreiung auf der Bewusstseinsebene, was ich in meiner Praxis, sag mal so, mit meinen Klienten versuche. Diese Veränderungen, bis sie im Körper ankommen, braucht auch Zeit. Ja, das sehe ich an meinem eigenen Beispiel, wie viel Zeit es braucht, bis der Körper auf dieses veränderte Bewusstsein reagieren kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Vielleicht gibt es bei manchen Menschen Wunderheilungen. Ich habe das nicht erfahren können. Und wenn dann diese Zeit aber nicht ausreicht, weil der physische Körper stirbt, ja, dann haben wir ein Problem. Und da ist die Schulmedizin ganz, ganz wichtig. Und in der Mitte, sozusagen die Veränderungen im Energiekörper, da kann man auf einer energetischen Ebene Einflüsse setzen, dass diese energetischen Veränderungen sozusagen in den Fluss kommen, ja, und die authentifiziert werden, also die unserem Wesen entsprechender werden. Auch dafür gibt es Werkzeuge und Methoden und auch das hat seine Legitimität. Also für mich ist Medizin eine Kombination von allen drei Ebenen. Nur ohne die oberste Ebene, ohne Bewusstseinsarbeit ist wahre Heilung aus meiner Sicht nicht möglich.
Ja, danke für das Bild auch und so deine Reflexion darauf, weil das sind auch so spannende Gedankengänge. Also es ist ja wirklich kein Sachbuch jetzt, sondern wirklich ein Erfahrungsbuch, so würde ich das jetzt nennen, ja. Und gleichsam unglaublich viel, was man für sich persönlich mitnehmen darf durch die Erfahrung, die du teilst, auch sehr verletzlich teilst, aber wie du auch Dinge nicht in einen spirituell losgelösten Kontext stellst, sondern eben auch, wie du es mit dem Dreieck probiert hast, in Verbindung stellst zu dem, was uns in diesem Leben ganz praktisch, faktisch ja auch begegnet. Also keine 4-6, du bist ja 4-6 vom Profil, die jetzt jenseits von Gut und Böse unterwegs ist, sondern es ist auch sehr, sehr praktisch formuliert. Du schreibst unter anderem in einem Kapitel von einem Plädoyer für die Persönlichkeit.
Ja.
Und das fand ich auch sehr berührend und auch sehr schön, weil alles, was du jetzt auch gesagt hast, hat ja nicht damit zu tun, dass wir irgendwas in uns ablehnen oder dass es nur der Körper ist und dass wir manchmal zu blöd sind, quasi uns hinzugeben. Und ich fand auch den Begriff schön. Ich mag das Wort Plädoyer, weil es suggeriert so ein bisschen auch, da gibt es was zu verteidigen oder da gibt es etwas hinzustellen, kurz einzuordnen. Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Frage ist auch, weil ich es konkret anspreche, Plädoyer für die Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob du noch 2, 3 Punkte in Erinnerung hast, die sich dort wiederfinden, aber die du vielleicht mit uns teilen magst.
Also es geht jetzt darum, das einzusehen. Also grundsätzlich, ne, denn eine meiner wichtigsten Sätze ist, dass die einzig sinnvoll eingesetzte Willenskraft im Leben ist tatsächlich, den chronisch nach außen abgelenkten Fokus nach innen zu richten. Da gehört er hin, nach innen. Und das ist das, was die Persönlichkeit lernen darf. Das ist, sonst verlieren wir uns im Außen, sonst verlieren wir uns in den Lösungen im Außen und versuchen durch Kampf und ja, meistens mit Kampf oder auch mit Rückzug oder Erstarrung oder halt irgendwelchen Strategien, die wir gelernt haben, in unseren frühen Jahren dann Lösungen zu finden. Aber die Lösungen können nicht auf der gleichen Ebene gefunden werden, wo sie entstanden sind. Und dafür ist dieser Wechsel der Ebene notwendig. Von der Persönlichkeitsebene auf die Essenzebene. Aber wir müssen unsere Persönlichkeit mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Und es sind alles, was wir erleben, die Wellen des Ozeans, ja. Und die sind schon in der Tiefe bereits angenommen. Da ist ja Ruhe und Stille. Das ist quasi unsere Essenz. Und das sind sozusagen die Herausforderungen. Und es geht jetzt darum, was ist das, was es mit mir macht? Was ist in mir? Was ist meine Wahrheit des gegenwärtigen Augenblickes? Und für den Verstand ist es unglaublich schwer nachvollziehbar, weil er denkt, ja, mein Fokus sollte ein Problem außen sein. Ich bin gekündigt worden oder was auch immer. Oder mir ist eine bodenlose Ungerechtigkeit passiert. Und wenn wir aber unseren Fokus im Außen lassen, verlieren wir uns an der Oberfläche in diesem Kampf und Bemühung und Wollen und Streben. Und bei dem innengerichteten Fokus ist unsere Wahrnehmung erweitert. Ja, wir haben eine andere Wahrnehmung. Sie umfasst alles, was außen da ist und die Kunst ist und was aber eingeübt werden kann. Und dazu ist überhaupt kein spirituelles Konzept und eigentlich nichts nötig, ist, dass wir lernen, das, was sich dabei zeigt, nur wahrzunehmen und nichts damit zu tun. Da sein zu lassen, damit zu sein. Dem Raum geben, den nicht verbessern, den nicht verändern, den nicht wegzutun, sondern tatsächlich nur umarmend und liebend, mitfühlend in unser Herz zu nehmen. Und das ist das, was so anfühlt wie ein Sterben in freiwilliger Intensität. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, also so war das bei mir, ne, es aber sein soll, weil das im Plan der Seele verankert ist, dass dieser Mensch diese Erfahrung machen soll, dann passiert etwas im Außen, damit wir diese Kapitulation der Persönlichkeit sozusagen unbewusst erleben können. Das bei mir war das jetzt sehr, sehr spektakulär und sehr extrem, weil ich so unglaublich bockig war und so sehr stark im Verstand. Und dieses Sterben ist bedrohlich, ja, weil das, also das erste Mal zumindest, ne, weil das so unbekannt ist, weil das so ganz anders ist, als wir das sonst kennen, weil wir da absolut keine Kontrolle darüber haben. Und insbesondere, also es ist für manche Menschen wirklich ganz schwer, ganz, 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 ganz schwer. Aber wenn wir uns da hineinfahren lassen und erdrücken lassen und auflösen lassen, dann kommt dieser neue Raum, dieser Raum unseres Seins, unserer Essenz mit dem Licht, mit der Geborgenheit. Und da haben wir Zugang zu unserem inneren Wissen. Und in dem Moment spüren wir augenblicklich von innen her, wirklich von innen her, was zu tun und was zu lassen ist. Und wenn ich dann beobachte, was da geschieht, dann erkenne ich sozusagen meinen Chart, weil da kommt die Kraft durch mich durch, ohne dass ich das aus meiner Persönlichkeit tue. Aber wir können nicht sagen, du musst dein Ego überwinden, du musst deine Persönlichkeit, das geht nicht. Wir müssen den immer mitnehmen. Deshalb ist dieses Plädoyer so wichtig.
Ja, danke dir. Und vielleicht darf ich etwas aus dem Buch vorlesen. Es ist ein Satz und trägt die Überschrift Leistungs- und Perfektionsstreben. Und das fand ich sehr inspirierend formuliert, weil es ja eben auch viele Menschen gibt, rein technisch gesprochen, in der Körpergrafik ein offenes, nicht definiertes Ego haben oder viele sechste Linien. Es gibt ja viele, wo man so Perfektionsfallen finden kann. Und manchmal wird Perfektion auch als ja solide und wertvolle Grundlage beschrieben eines Handels. Und du schreibst dazu, die Persönlichkeit fühlt sich ungeliebt, wertlos und kompensiert diese Wunde durch überdurchschnittliche Leistung.
Genau.
Das ist auch meine Erfahrung. Du hast ja selber sehr viele sechste Linien, unter anderem auch ich auch. Das Perfektionsstreben, nur von mir gesprochen, oft auch starke Unsicherheit signalisiert, mir und auch dem Außen. Ne, weil es so der Versuch ist, alles zu unternehmen, um bloß nicht die Kontrolle zu verlieren oder um gerecht zu werden. Also ich habe ein definiertes Ego, aber ich entdecke das bei mir, wenn es um Perfektion und Leistungsstreben geht. Das erfindet Applaus im Außen, aber eigentlich liegt auch wirklich ein Schmerz dahinter. Tiefe Unsicherheit, tiefe Angst, vielleicht auch nicht der Anerkennung, der Wertschätzung, des Ausschlusses aus einer Zugehörigkeit. Und das zu erkennen und auch die Persönlichkeit dazu beruhigen, ne? Da merkt man auch, wie kraftvoll sowas ja sein kann, ne? Und das hast du, finde ich, in diesem Satz so trefflich formuliert. Fühlt sich ungeliebt, wertlos und kompensiert diese Wunde durch überdurchschnittliche Leistung.
Genau. Und da finden wir im Chart, also das kann man jetzt nicht so sagen, okay, wenn du diese Kanäle hast, dann so, wenn du dieses Zentrum offen hast, so. Das ist immer eine Mischung. Also wenn ich einen Chart angucke, dann gibt es so viele Ebenen, so viele Aspekte, die da zusammenspielen, ja. Und natürlich ist in diesem Thema, bei mir sind meine zwei Perfektionisten-Kanäle, klar, also diese 1858, das kann echt eine große Herausforderung sein. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Also das, aber auch die sechsten Linien, auch das offene Ego, also das spielt so auch wirklich zusammen, ja. Das, und letztendlich ist die Frage, also wenn ein Mensch zu mir kommt, ja, dann ist für mich wichtig, was ist jetzt da? Was ist das Thema? Diese Person führt mich dann quasi, die Human Design ist für mich nur die Mustererkennungssoftware, wo ich dann das, was jetzt im Moment da ist, die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblickes, dass die Thematik, was diesen Menschen herausgefordert ist, egal ob krank ist oder persönliche Themen oder im Beruf oder in der Beziehung, also es geht querbeet, wo kann ich das Muster in Chart erkennen, um dafür ein Verständnis zu vermitteln, warum das so ist? Und diese Klarheit, ja, das ist schon die erste essentielle Qualität des Verstandes. Einfach dieser Aha-Effekt. Aha. Deshalb fühle ich mich so, weil ich mit dem offenen Solarplexus und definierten Sakral einfach meine Lebenskraft ständig unterdrückt habe, um Konflikte zu vermeiden, um lieb und nett zu sein. Und das ist die Quelle sozusagen meiner Frustration, weil ich meine eingebaute Körperintelligenz mein ganzes Leben lang ignoriert habe. Also das ist so die häufigste Kombi für mich, ne, so in meinem Klientel. Insbesondere bewusst definiertes Sakral und offene Solarplexus. Diese Menschen wissen, dass sie viel Kraft haben und deshalb haben sie auch viel Kraft, das Ja zu sich selbst zu ignorieren. Ja, also sie haben nicht Nein sagen gelernt. Diese Bewusstheit und die Klarheit darüber hilft in diesem Prozess des Fühlens, was letztendlich zu der Hingabe zu dem eigenen Sein führt. Ja.
Danke dir. Wir haben jetzt ein bisschen über dein Buch gesprochen. Wenn man das Gefühl hat, hey, das ruft mich, das Buch, ich möchte da gerne mehr erfahren und das lesen. Wo kann man das Buch finden, sich holen?
Also im Moment befindet sich noch im Lektorat und laut aktueller Zeitplan wird das im Herbst dann vorbestellbar sein und irgendwann im November quasi in Druckform auch rauskommen. Ich kann jetzt noch keinen genauen Termin dazu nennen.
Und dazu, um das in die Beobachtung zu bekommen, wann das soweit ist, hast du da eine Webseite oder irgendeinen Kanal, wo man das beobachten kann?
Genau, auf meiner Webseite. Das ist auch rechtzeitig angekündigt. Da wird dann auch eine separate Seite erstellt. Das wird bestellbar sein über allen gängigen Kanälen. Und ja, da kann jeder das.
Genau, dann würde ich nämlich deine Webseite verlinken. Und zumindestens, als wir unterwegs waren nach Österreich, weiß ich, dass du in einer Art Newsletter geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du das immer noch tust.
Nein, das habe ich ein Jahr lang gemacht. Also ich habe Newsletter, kann sich auch bei meinem Newsletter anmelden. Dann kommen immer wieder mal einfach impulshaft, nicht regelmäßig, also vielleicht so 3, 4, 5 Mal maximal im Jahr. Impulse auch zu Veranstaltungen oder auch zu Gruppen oder meistens irgendwelche Ankündigungen oder was sich verändert hat, kommt natürlich auch zum Buch, dein Newsletter, da kann man sich anmelden. Die Newsletter, was du meinst, das war mein Learning ein Jahr lang durch das Rad. alle 5,5 Tage so das aktuelle Sonnentor zu besprechen. Das mache ich jetzt nicht mehr.
Aber es gibt eine Möglichkeit, von dir informiert zu werden über eine Newsletter.
Genau, genau. Also man kann über meine Website zum Newsletter anmelden und da alle relevanten Informationen werden mitgeteilt, wobei ich jetzt nicht viele Newsletter schreibe. Also ich bin eher so sehr zurückhaltend, auch was, ich habe auch kein Social Media, kein Facebook, kein Instagram. Ich werde einfach gefunden. Das ist so meine Erfahrung auch, dass die richtigen Menschen finden mich durch die Resonanz. Zum Beispiel durch solche Podcasts oder auch im Human Design Kongress oder ich habe auch in Zukunft in Interviews. Und da, ich bin da voll im Vertrauen. Ja, ich muss da nichts tun. Es geschieht so, wie es der göttlichen Ordnung entspricht.
Ja, du hast ja ein bisschen was auch schon zu deiner Arbeit gesagt. Vielleicht können wir am Ende unseres Gespräches kurz nochmal darauf schauen. Also ich glaube, man hat ein ganz gutes Gespür bekommen, wie du gegenwärtig arbeitest. Und würde dich trotzdem gerne fragen, was du für dich in deiner Arbeit ja jetzt so als essentiell herausgestellt hast und welche Menschen sich an dich wenden und wie man sich die Arbeit mit dir vorstellen darf. Du hast ja auch gesagt, dass du das so ein bisschen anders machst. Wie darf man sich das vorstellen? Vielleicht ganz kurz.
Ja, Menschen kommen zu mir, weil sie sich in ihrem Leben einfach herausgefordert fühlen. Und viele wissen gar nicht, was Human Design ist. Die kommen gar nicht, also manche schon, aber nicht alle, irgendwie Human Design Wissen anzueignen. Also das ist nie die Motivation, jetzt zu lernen, was für Typen und was für Autoritäten sind und wie die Sachen funktionieren, sondern wegen ihrer persönlichen Herausforderungen. Und ich versuche, soweit es mir möglich ist, einfach ganzheitlich diesen Menschen zu betrachten und diese Herausforderungen meistens an einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich geht, um zu sich selbst zu erwachen. Und in diesem Prozess begleite ich die Menschen durch all meine Werkzeuge. Die sind teilweise auf der körperlichen Ebene, also auch mit körperlichen Behandlungen oder energetisch oder eben Bewusstseinsarbeit mit dem Human Design. Und das Allerwichtigste, also die Basis von allem ist tatsächlich, die Methode für diese befreiende Transformation ist der Selbstkontakt, die Bewusstwerdung durch den Wechsel der Ebenen und mit diesem fühlenden und sich von innen her bewusst wahrnehmenden Selbstkontakt. Ja, das ist so eine Fähigkeit zu einer ganz intimen Nähe zu sich selbst und erfordert aber die Bereitschaft, sich selbst wirklich in der Tiefe zu begegnen. Und das ist eigentlich eine überall durchführbare Technik, die ein bisschen Übung und Anleitung am Anfang erfordert, aber dann man auch selber machen kann. Also ich bin auch sehr motiviert daran, dass nach ein paar Sitzungen die Menschen sich selber führen können, wenn sie einigermaßen ihr Gestricktsein im Menschsein verstehen und sich selber führen können, in den tiefen Selbstkontakt führen können, dann können sie sich selbst heilen. Ja, also so heißt auch mein Business, heile dich selbst. Das ist wirklich meine Überzeugung, dass ich möchte da keine Abhängigkeiten und Dauerbegleitungen erschaffen, also sondern Menschen in ihre eigene Ermächtigung zu führen und ihre, ja, die Bewusstheit für ihre wahre Größe zu entwickeln und wie sie ja, sich selbst erkennen und zu sich selber kommen. Und Human Design ist dabei eine unglaublich große Hilfe, weil das hilft, uns ganz genau hinzusehen und auch, ja, ich habe meinen analytischen Verstand zu analysieren. Was bist du nicht? Wovon darfst du dich befreien? Und was bist du wirklich in deinem Menschsein? Und für was möchtest du frei werden? Was darf durch dich durchkommen?
Ja, danke dir, dass du uns da auch so Einblicke gegeben hast. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, dann haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, erreicht man dich am besten über deine Website?
Genau, da gibt's ein Kontaktformular und dann kann man die Daten eingeben, wenn man gleich weiß, was man möchte. Und wenn man nicht weiß, was man möchte, dann einfach per E-Mail eine E-Mail schreiben und dann antworte ich dann, sobald es mir möglich ist.
Ja, danke dir. Gibt's vielleicht etwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben oder was dir aber oder was dich begleitet hat, dein Leben, dich aktuell, was du gern noch mit dem Zuhörer teilen magst? Das kann ja ein Zitat sein, eine Erfahrung sein, wo du sagst, hey, ich glaube so jetzt aus dem Gefühl heraus, das ist irgendwie gerade für mich noch relevant hier zu lassen, dann würde ich mich freuen, wenn du das noch teilen magst.
Ja, dieser Satz ist das, was in mir vorschwebt, haben wir auch schon angesprochen, befreie dich davon, was du nicht bist, um frei zu werden dafür, was du wirklich bist. Und vergiss nicht, du bist nicht dein Programm. Du bist Licht und Liebe. Dein Human Design Chart ist nur dein Programm.
Danke dir. Sehr inspirierender Satz. Vielen, vielen Dank, dass du ihn mit uns teilst. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich will dir ganz, ganz herzlich danken, nicht nur für deine Zeit, sondern auch deine sehr wertschätzenden Gedanken, aber auch deine Erfahrung, die du hier mit uns ganz offen und auch ganz verletzlich geteilt hast. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere mag sich mit dir auch verbinden. Das wäre total schön. Ich von meiner Seite sage danke und danke auch an dich als Zuhörer, Zuhörerin, dass du uns begleitet hast und alles Liebe von meiner Seite.
Ich danke dir auch, Stefanie. Danke für die Einladung und danke für diese Möglichkeit, mich hier in deinem Podcast zeigen zu dürfen.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Bis dann.